Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich muss sagen, vor 5 bis 10 Jahren hätte ich beim Alkoholfreien noch gesagt, da trinke ich lieber Wasser oder Saft. Die Methoden werden immer besser und momentan muss man sich für alkoholfreien Wein zumindest nicht mehr schämen.
Heute bin ich in Sommerhausen in einem geschichtsträchtigen Haus. Hier lebte Franz Daniel Pastorius, der erste deutsche Auswanderer, der den amerikanischen Kontinent betrat. Im Pastorius-Haus hat nun schon seit 10 Generationen das Weingut Arthur Steinmann seinen Platz gefunden. Und genau hier bin ich zu Gast. Mit ihm unterhalte ich mich über Geschichte, Weinkultur und ob der Entdeckergeist von Pastorius die Philosophie des Weinguts beeinflusst hat. Herzlichen Dank, Herr Steinmann, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dass wir ein bisschen über Wein und Kultur und Geschichte plaudern können.
Ja, wir haben es ja schon gerade eingangs gehabt. Eigentlich stehen Sie ja jetzt nicht mehr so sehr im Keller, sondern das macht die nächste Generation auch schon. Wie schwer fiel es Ihnen denn, diesen Übergang zu begleiten und es auch einfach dann mal sein zu lassen?
Eigentlich gar nicht. Ne, gar nicht deshalb schon, weil mein Ehrenamt mich sehr in Anspruch nimmt und da sehe ich es eher als Entlastung. Zum anderen vertrete ich die Meinung, Entwicklung braucht Platz. Man muss den jungen Menschen jetzt Raum geben, dass sie sich selber entwickeln können. Sie gestalten ihre Zukunft, ist mir ganz wichtig. Und ich arbeite hier so nach dem Credo, mein Sohn soll nicht spüren, wenn ich da bin. Also er soll es gar nicht merken, ich nehme da wenig Einfluss, aber er soll spüren, wenn ich nicht da bin, weil vielleicht er nicht so aufgeräumt ist oder weil gewisse Dinge nicht in Ordnung sind. Ne? Also so, und das funktioniert mit ihm ganz gut und ich habe ein Riesenvertrauen in ihm, weil ich schon gespürt habe, was er macht. Wenn man älter ist, richtet man sich ja so, man hat sich im Leben eingerichtet.
Ja.
Und jetzt merkt man, es geht auch anders und es ist gar nicht schlechter, manchmal sogar besser, manchmal genauso gut, halt aber anders. Und dann gibt es so Phasen, da beiße ich mir auf die Zunge, da sage ich dann, vor 10 Jahren haben wir das schon gemacht, hat nicht funktioniert, lass es. Ne? Aber ich lasse ihn dann doch und auf einmal klappt es. Ja, warum? Weil sich die Zeiten verändert haben, auf einmal geht es doch. Und da habe ich jetzt so viel Vertrauen zu meinem Sohn gefunden, ich lasse ihn machen.
Das ist dann vielleicht auch der Entdeckergeist, der hier im Haus steckt, dass man sagt, hier, der muss einfach auch seine eigenen Wege gehen, seine eigenen Möglichkeiten entdecken und letzten Endes dann vielleicht, wie Sie gerade auch beschrieben haben, tatsächlich auch Wege entdecken, die vor ein paar Jahren eben noch nicht gegangen sind.
Genau, da hatte jede Generation seine Hausaufgaben zu machen. Wir hatten das damals mit der Qualität. Wir haben ja mit Frank und Frei damals eine Weinrevolution gestartet, aber im sanften Stil. Und jetzt sehe ich das gerade, was ich schon bei Frank und Frei erlebe, wo mein Sohn ja auch sehr aktiv ist. Ich habe ja die Gruppe 25 Jahre geführt. Da sehe ich das jetzt in dem Bereich alkoholfrei. Die haben ganz andere Aufgaben wie zu unserer Zeit. Entscheidend ist, dass man sich interessiert. Entscheidend ist insofern auch der Entdeckergeist, dass man sich mit anderen zusammentut, dass man nicht glaubt, man muss alleine alles können, man muss offen sein. Früher waren die Hoftore in Franken hoch, jetzt sind sie offen. Und das ist wichtig und dieser Zeitgeist ist wichtig.
Ja. Der Austausch auch, ne? Dass man dann auch merkt, okay, alle haben vielleicht die gleichen Probleme im Moment und wie können wir die gemeinsam dann auch bewältigen?
So ist es. Das war auch bei Frank und Frau schon immer der Grundgedanke, zu sagen, alles, was ein Einzelbetrieb nicht leisten kann, delegiert man in die Gruppe und löst es in der Gruppe. Mhm. Einen alkoholfreien Wein als kleinerer Betrieb wie wir jetzt mit 16 Hektar Rebfläche zu machen, ist fast undenkbar. In der Gruppe ist es machbar.
Ja, und wir haben auch einen alkoholfreien im Glas, in dem Fall sprudelt er ein bisschen, ein Sekko. Ja. Was gibt es denn dazu sagen? Er ist auf jeden Fall rosa, also ein Rotling. Sie haben es mir eben auch schon gesagt, was drin ist. Was haben wir jetzt nochmal genau drin?
Ja, es ist der Schwerpunkt ist schon Müller-Thurgau. Dann haben wir ein bisschen fruchtige Sorten mit rein, wie Scheurebe und Bacchus, damit Aromatik kommt. Und dann von der Rotweinsorte sind es die Burgunder Trauben. Mhm. Also da ist Spätburgunder, da ist Zweigel, da ist Domina dabei, damit die Farbe nicht zu quietschig wird, nicht so pinkig, sondern dass es mehr der Lachsfarbe
ist. Dann würde ich mal sagen, zum Wohl, zum Steinmann. Komma nix, null Komma nix, so heißt er, ne?
Genau. Es ist halt mit Sekko viel leichter, alkoholfrei zu machen, weil durch die Kohlensäure
hat man trotzdem noch mehr Geschmack, als das beim Stillwein der Fall ist.
Genau, das ist super. Wir haben auch den Bruder dazu, das ist auch ein Wein, frei, Komma nix Wein, also ohne Alkohol. Ich muss sagen, vor 5 bis 10 Jahren hätte ich beim Alkoholfreien noch gesagt, da trinke ich lieber Wasser oder Saft. Momentan überschlägt sich quasi die Entwicklung beim alkoholfreien Wein. Die Methoden werden immer besser. Ja, das geht ja über die Vakuumverdampfung. Man setzt den Wein unter Druck, dann verdampft der Alkohol viel früher, geht raus aus dem Wein. Jetzt ist man schon so weit, dass man nicht nur den Alkohol fraktioniert, sondern auch die Aromen fraktionieren kann. Und diese Aromen gibt man dem Wein hinterher wieder zu. Und momentan muss man sich für alkoholfreien Wein zumindest nicht mehr schämen. Ja, schon.
Ist auch mittlerweile ein wichtiges Thema. Ne? Da kann man sich gar nicht versperren eigentlich. Absolut. Dass man zumindest, wenn es ist, einen alkoholfreien Sekko im Sortiment hat, einen Wein, das ist dann schon nochmal, sagen wir, ein Punkt mehr, den man da angehen muss. Und das ist natürlich gerade, wenn man ein kleines Weingut ist, auch nicht unbedingt so ganz so einfach. Aber wenn man dann das zusammentut, wird es dann sehr wahrscheinlich doch wieder einfacher. Ne?
Ja, weil man halt größere Mengen braucht. Ja. Das fängt ja mal irgendwo bei 5.000 bis 10.000 Liter. Ja. Das, als Einzelbetrieb ist das momentan, so weit sind wir noch nicht. Auf der anderen Seite sage ich, für mich ist alkoholfrei wie barrierefrei. Mhm. Eigentlich müsste jedes Restaurant auch alkoholfreien Wein oder Sekko anbieten, weil es immer Menschen gibt, die einfach partout kein Alkohol trinken. Ja. Warum auch immer. Oder weil sie schwanger sind oder weil sie eine Konfession haben, die es verbietet, Alkohol zu trinken. Also, und es muss die Möglichkeit geben, einen Wein zu trinken, auch für Menschen, die keinen Alkohol trinken wollen.
Warum immer. Ist das eigentlich auch ein Thema, das den Weinbauverband umtreibt? Sie haben ja Ihr ehrenamtliches Engagement schon angesprochen. Da sind Sie ja schon seit Jahren, seit 2009 sind Sie der Vorsitzende. Sind Sie jetzt auch ganz frisch auch nochmal für die nächsten 4 Jahre gewählt worden, ne?
Genau, in diesem Jahr. Es wird jetzt meine letzte Periode dann werden. Und dann, wenn es also 16 plus ein Jahr, weil das eine Jahr, da hat sich mal die Wahl verschoben wegen Corona.
Ja.
Nehme ich gerne noch mit, das eine Jahr, ne? So als Zusatzpunkt, dann waren das 17 Jahre und dann ist aber auch gut.
Was hat Sie denn da bewegt, dass Sie da 2009 an die Spitze sich wählen ließen? Wollten Sie da schon immer eigentlich irgendwie auch was bewegen, gemeinsam für die Weinbauern in Franken?
Also das sind wir schon immer. Insofern dieser Entdeckergeist, ne? Pastorius war ja auch ein Entdecker oder einer, der sich immer für die Allgemeinheit eingesetzt hat.
Ja.
War ja promovierter Jurist und hat ja viele Gesetze erlassen, hat sich engagiert, in Philadelphia Lateinschule geführt, eine Sprachschule geschrieben vom Deutschen ins Englische, weil er gesagt hat, die Amtssprache wird Englisch werden, wir müssen alle Englisch lernen. Und das irgendwie ist dieser Geist hier im Haus. Mhm. Mein Großvater war schon Bürgermeister in Sommerhausen, mein Vater war Bürgermeister, mein Bruder war Bürgermeister. Also war für mich kein Platz mehr als Bürgermeister. Also wir haben schon immer sich für die Gesellschaft zu engagieren, war für uns, also so sind wir sozialisiert worden, ne, von der Familie her.
Ja.
Und ich bin 82 ins Weingut eingestiegen, bin dem Ruf meines Vaters gefolgt, ob ich das Weingut weiter übernehme, war ja im ersten Berufsleben Bierbrauer und Braumeister gewesen. Und dann habe ich
bei der Konkurrenz quasi, wenn man es so nimmt.
Ja, es ist gar nicht als Konkurrenz, es ist einfach ein Kulturgut, ne? Bier wie Wein, ich muss sagen, mit Wein fühle ich mich jetzt noch wohler, ja, das ist schon so. Und dann bin ich auf einmal, kam auch der Ruf vom Verband, da wird eine neue Gruppe gegründet, ob ich da nicht mich bewerben will als Vorsitzender. Das habe ich dann gemacht. Auf einmal war ich Vizepräsident im Fränkischen Weinbauverband. Das war dann 1989. Da war ich dann 2 Perioden. Dann habe ich das Weingut weiterentwickelt. Und dann bin ich raus aus dem Präsidium. Da war ich 12 Jahre eben fürs Weingut da. Und auf einmal hat man wieder einen Präsidenten gesucht und da gab es schon Bewerbungen. Und ich war ja über 20 Jahre in der Ausbildung aktiv hier in Franken. Ich habe alle irgendwo ein bisschen mitsozialisiert, die heute im Weinbau in Franken das Sagen haben. Und das ist eine fantastische Basis. Und dann bin ich tatsächlich Weinbaupräsident geworden. Insgeheim sage ich, ja, es war schon immer ein Traum, dieses Amt ausführen zu dürfen. Und dass ich es dann bekommen habe, hat mich wahnsinnig glücklich gemacht.
Muss man da auch ein Stückchen unbequem sein, wenn man so ein Amt ausführt, weil man ja dann auch für eine große Menschenmenge, die dahinter steht, alle, die im Verband organisiert sind, Sprachrohr ist und natürlich auch was bewegen will?
Man muss Haltung haben. Man muss ganz klare Haltung haben. Unbequem bin ich nicht. Ich bin viel zu sehr, menschenfreundlich. Ich halte mich für einen Diplomaten. Man kann auch unbequeme Dinge sehr
diplomatisch verpacken.
Genau. Und dann gibt es schon mal auch im Verband mal Dinge, wo man sagt, so, da hast du jetzt Haltung.
Mhm.
Und dann sagst du, das wird jetzt so gemacht, das will ich jetzt so. Und wenn man das seltener macht, dann wissen die Leute schon, das ist jetzt ein Schwerpunkt, das will er haben. Dann machen wir das jetzt mal so für den Präsidenten. Ne? Und dann funktioniert das schon. Und das habe ich immer gut dosiert. Und so sind auch gute Dinge entstanden. Ne?
Ja, was würden Sie jetzt sagen, so mal so rückblickend, was war denn so das Bewegendste, was Sie da angestoßen haben, wo Sie sagen, das war mir wirklich ein großes Herzensanliegen?
Da gibt es vier Dinge. Das eine war, das war meine erste Aktion als Vizepräsident noch, als ich die Ausbildung der Nebenerwerbswinzer eingeführt habe. Gegen den Widerstand zum Teil auch der Branche haben wir das eingeführt. Ja, hat dann bundesweit Schule gemacht. Das zweite war dann die Gründung 1994, da war ich auch noch Vizepräsident, von Frankenwein Schöner Land, dieses Weintourismuskonzept. Da, damals habe ich gesagt, wir müssen Franken erlebnisreicher machen. Hat sich dann wahnsinnig entwickelt. Die ersten 10 Jahre ist da gar nicht viel nach außen passiert. Oft, wenn solche Dinge gemacht werden, da werden erst mal Logos entwickelt und Claims gestaltet und Hochglanzbroschüren gemacht. Wir haben 10 Jahre erst mal für Strukturen gesorgt. Das war also das Zweite, was heute eine Benchmark ist im Weintourismus in Europa. Das Dritte war dann, das war 96, Frank und Frei. Diese Weinrevolution. Und das Vierte war jetzt auch als Präsident die neue Marke Silvanerheimer seit 1659. Mhm. Also das sind so für mich 4 Säulen, wo ich sage, klasse, dass das gelungen ist.
Das letzten Endes ja dann auch Weinfranken deutlich nach außen hin auch positioniert hat, nicht nur deutschlandweit, sondern dann auch Europa oder weltweit. Mhm. Wo sehen Sie denn jetzt tatsächlich dann auch Weinfranken angekommen? Ist es immer noch so ein bisschen ein Underdog oder ist es auch schon gut positioniert? Beziehungsweise würden Sie sich vielleicht sogar wünschen, dass es dort noch irgendwo ein paar Grad nach oben geht?
Ja, wir haben ja bei uns in der Marke formuliert, Frankenwein für Menschen, die das Besondere entdecken wollen. Ne? Es ist schon, also ich würde sagen, ja, wir Franken denken ja auch und sagen, irgendwann werden sie an und schon merken, dass wir gut sind. Also da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen. Ne? Und da gehen wir jetzt auch neue Wege in der Kommunikation. Ich habe das jetzt auch so erfahren in gewissen Veranstaltungen, was Kommunikation bedeutet, der Wert der Kommunikation und die Wertekommunikation in Unternehmen. Und da sind wir jetzt auch mit der Gebietsweinwerbung dran, hier diesen Wert der Kommunikation aufzugreifen, wirklich die sozialen Medien zu nutzen, das, auch dieses Interdisziplinäre der sozialen Medien, nicht nur ein bisschen TikTok und ein bisschen Instagram, sondern das wirklich zu einem Konzept, ich bin überhaupt ein Konzeptmensch, das zu einem Konzept zusammenzuschmieden und da jetzt zu kommunizieren und, zu dem, und das kann man heute in der, über die neuen Medien sehr gut machen. Und viele Menschen erreichen, auch Zielgruppen erreichen und zu sagen, schaut mal, wie toll Franken ist, weil wir sind so klasse, aber viele wissen es noch nicht.
Ja, manchmal dauert es auch ein bisschen, bis dann tatsächlich die Botschaft überall angekommen ist. Steter Tropfen höhlt in dem Fall tatsächlich den Stein. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Weingut. Wie würden Sie denn einen typischen Steinmannwein beschreiben?
Also so mein Lieblingswein, das sind, also ich liebe erstmal Weine, die Reifepotenzial haben und mein Lieblingswein kommt vom Steinbach. Das ist unsere Top-Lage hier. Das ist, und wenn wir heute beim Wein von Herkünften reden und nur bei Herkünften soll ja auch die Lage draufstehen künftig, dann bin ich beim Steinbach, weil nur in dieser Lage werden die Weine so, wie sie sind. Ich habe einen Riesling im Reifenstein stehen, das erreicht niemals das Niveau eines Rieslings vom Steinbach. Und da habe ich dieses Mineralische, das Salzige, da habe ich Trinkfluss, da habe ich Druck am Gaumen und einen unheimlichen Nachhall. Also wenn ich den Wein im Mund habe, dann ist er nicht gleich weg, dann ist der halt unglaublich lange noch im Mund präsent. Und das ist für mich Franken, das ist für mich, ja, das ist für mich großes Franken.
Ist das genau diese Flasche, die hier steht? Ja? Genau. Ich würde mir mal einen Schluck eingießen. Hier. Und dann mal gleich mit dir gemeinsam.
Ja.
Da haben wir natürlich auch eine schöne Landkarte. Ist das, was haben wir denn da überhaupt drauf, also ja, auf dem Etikett?
Das ist auch, das leben wir, Pastorius leben wir, auch die nächste Generation hat das Thema aufgegriffen, hat den Wert auch dieser Geschichte um Pastorius erkannt. Das ist eine historische Karte,
ja,
von der Ostküste von Amerika, wohin Pastorius ausgewandert ist.
Ja.
Philadelphia, also er hat ja in der Nähe von Philadelphia diesen ersten Stadt, also diesen erst, die erste deutsche Ansiedlung gegründet.
Germantown.
Germantown. Ist zwar auf der Karte nicht drauf, aber die haben gesagt, das passt ganz gut. Manche denken, es ist der Main, ist es aber nicht. Ne? Also eine historische Karte und ja, das ist ganz geschickt gemacht. Unsere Bastodius-Linie für unsere Top-Weine hier. Mhm. Gut.
Und das ist jetzt ein Riesling. Und das ist einer der, also das ist dein Lieblingswein oder vielleicht einer der Lieblingsweine. Warum eigentlich dann kein Silvaner? Weil das wäre ja eigentlich so Franken pur.
Also weil er halt diesen Trinkfluss hat. Aber der zweite ist auch gleich der Silvaner, ja. Auch aus der Lage.
Ja.
Hat auch dieses Salzige, ja. Hat auch genau diesen Druck wie der Riesling. Mhm. Der Riesling ist halt ein bisschen fruchtiger. Den Silvaner, den sehe ich dann mehr so zum Essen. Der Riesling mehr so als Alleinunterhalter. Also wenn ich da so manchmal so jetzt so in den Sommer lausche hier Abend und dann sitze ich hier im Hof und dann trinke ich diesen Wein und dann ist man auch schon ein bisschen weinselig und dann mache ich mir so die Lichter an und dann gehe ich auch mal vor die Haustür auf den Marktplatz vorm Haus und schaue mir so mein Lebenswerk an und setze mich wieder rein und ja, und dann meditiert man so und dann hat man diesen Wein und der Wein gibt einem dann eigentlich alles, ne?
Ja.
Da braucht man nicht mehr.
Dann probier ihn.
Ja.
Zum Wohl.
Zum Wohle. Ja, diese, ich finde diese reifen Früchte, diese Aprikosen, ein bisschen Dörrobst, Limone, Zitrus, diese feinfühlige Säure, das ist nicht sauer, das ist erfrischend. Dieser Trinkfluss, da eckt nichts an, es regt einfach an, wieder nachzutrinken.
Es hat auch diese besondere Mineralik. Mhm.
Das ist eben dieses Salzige, ne?
Mhm.
Und das macht am Gaumen.
Das beschreibt es gut, ja.
Ja. Und das hat mein Sohn par excellence jetzt gemacht. Das ist jetzt ein 21er. Ja, den 22er füllen wir jetzt erst ab. Die sind bewusst auf Reife gemacht, im Stückfass ausgebaut, 1200 Liter Fässer sind das. Und da hat mein Sohn klasse angefangen, das muss ich echt sagen. Das war sein Einstieg mit dem Riesling. Vielleicht ist es deswegen auch der Bezug. Gerade in dem Fall zum Riesling,
ja.
Mein Sohn da das erste Merkmal
gesetzt
in
hat.
Sachen Weinqualität hier mal gut gesetzt hat.
Ja, das ist ja auch dann schön zu sehen, ne? Wenn man dann nochmal spürt, okay, er geht da anders ran und trotzdem kommt dabei was Perfektes raus und sogar etwas, was einen selbst, der ja schon sehr viele Weine gemacht hat, ja. Und auch entsprechende Auszeichnungen bekommen hat, dann aber auch nochmal total begeistert, ne? Weil man spürt, okay, er hat seine eigene Handschrift gefunden.
Ja, und vor allem, es ist auch eine Weiterentwicklung.
Ja.
Ich freue mich, dass er das also tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, fast besser macht als ich. Oder er macht es besser, deswegen ist das Vertrauen da. Und
ja.
Das ist eigentlich schön.
Ja.
Also wenn man so ein historisches Haus hat, wenn man über 10 Generationen Weinbau betreibt, dann ist man schon glücklich, dass es weitergeht, auch in der 11. Generation.
Ihr habt ja auch nicht nur das Weingut, sondern auch ein kleines Tagungshotel dazu entwickelt, was vorher eben ja nur Weingut war. Wann kam die Idee und war das so ein logischer Schritt, dass man gesagt hat, ja, man steht vielleicht auch besser mal noch auf zwei Füßen?
Also Einkommensdiversifizierung spielt im Weinbau in Franken immer eine Rolle, dass man nicht nur vom Wein lebt. Dann hat man durch den Weintourismus gelernt und das kann man jetzt auch faktisch an Zahlen nachvollziehen, dass die Betriebe, die auch touristisch sich engagieren, dass das die erfolgreicheren Betriebe sind. Ich war jetzt 3 Tage im Norden. Ich habe meine Kunden so ein bisschen besucht, habe wegen Wein mitgebracht, bin also über Bad Hersfeld, Göttingen bis Hamburg und dann über Leipzig, Weimar wieder zurückgefahren. Dann 3 Tage lang war ich unterwegs, habe tolle Gespräche gehabt mit den Kunden und ich war erstaunt, dass fast alle irgendwo über den Tourismus ans Weingut gekommen ist.
Mhm.
Oder übers Hotel.
Mhm.
Oder hier getagt haben. Ne? Und das ist schon eine Synergie. Ja, es war schon geplant. Wir haben ein Nachbarhaus kaufen können. Wir mussten den Keller erweitern. Und da haben wir gesagt, was auf dem Keller steht, da wollen wir Synergie haben zum Weingut über den Tourismus. Und das ist in der Tat Synergie, weil jetzt das Weingut vom Hotel lebt, also Gäste, die im Hotel übernachten, kaufen auch Wein.
Mhm.
Menschen, die im Hotel tagen, kommen unter der Woche mit der Firma, lernen das Weingut kennen. Die Firma kauft dann Wein. Am Wochenende kommen dann die Tagungsgäste mit ihrer Familie hierher und verbringen hier ein Wochenende. Und umgedreht, die Leute, die hier im Weingut Wein kaufen, werden aufs Hotel aufmerksam und übernachten dann auch im Hotel. Und das ist Synergie. Wenn aus 1 und 1 ist da nicht 2, sondern wie bei einer Familie, es ist mehr.
Ja, und das ist ja natürlich wunderbar, wenn es sich so schön ergänzt.
Absolut.
Den Keller haben wir jetzt auch gerade gehört. Es ist ja schon ein besonderer Keller. Es gibt hier auch Kellerführungen, Geheimnisse. des Kellers und Geschichten. Was ist das Besondere an diesem Keller? Weil er auch so alt ist wie das Haus, nehme ich schon mal an. Das ist das Erste, aber vielleicht steckt da ja noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja, es hat sich ja entwickelt, ne? Über die 100 Jahre. Wir sind jetzt über 100 Jahre hier in diesem Haus. Seit 1916 sind wir hier. Das Haus ist 1619 gebaut. Und da gesellt sich halt Altes oder Neues zum Alten hin dazu. Das ist auch unsere Philosophie, Altes bewahren und die Sinne offen halten für das notwendige Neue. Mhm. Jetzt haben wir Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert einerseits und haben einen Keller aus dem 20. Jahrhundert andererseits. Ja? Und das ist alles schön verbunden. Dann haben wir unsere Schatzkammer. Eine Schatzkammer, die habe ich 1990 eingerichtet. Da können wir 12.000 Flaschen Wein lagern. Da lagern Kunden ihre Weine, das haben wir dann den Kunden angeboten. Ja, zum Beispiel Geburtstagsweine, Weine aus den Geburtsjahren der Kinder. Großartig, wenn ich heute mit meiner Tochter Steffi, die ist jetzt 42, und Weihnachten, wenn wir zusammensitzen, dann machen wir einen Wein auf aus dem Jahrgang 82, aus 85, wo Anna geboren ist, oder aus 95 von Lukas. Und schon ist man beim Thema Geburt, schon ist man im Kinderalter wieder. Und es ist einfach was Großartiges. Mhm. Und diese Kombination von alt und neu, wie das über 100 Jahre sich unterirdisch so entwickelt hat, ist schon hochspannend.
Ja, und diese Erlebnisführungen sind natürlich sehr wahrscheinlich dann auch ein besonderes Ereignis oder ein besonderes Event, was natürlich dann auch gerade für Gäste oder für Kunden dann auch nochmal zusätzlich interessant ist.
Genau, man erzählt die Geschichte von Pastoris einerseits, dann erzählt man die Entwicklung, wie sich die Häuser so entwickelt haben über die drei Generationen, die wir jetzt hier im Haus sind. Dabei kann man immer einen Wein probieren, dann ist man in der Schatzkammer, probiert da mal einen gereifteren Wein. Und dann, wenn man im Gewölbekeller ist, wo da hat man einen Journalist geschrieben, da flirten alte Holzfässer mit neuen Edelstahltanks. Ne? Das ist dann schon, ja, die Leute sind dann tief beeindruckt, weil man das von außen auch gar nicht sieht, was sich hinter diesem kleinen Hof alles verbirgt.
Ja, das stimmt. Also wenn man davor steht, denkt man auch, ja, wo ist jetzt das Weingut?
So denkt gefühlt. Man, hätte ausgesiedelt. Dabei, alle 16 Hektar Rebfläche werden hier ausgebaut und vermarktet.
Ja. Ist schon Wahnsinn, ne?
Ja.
Aber es ist sehr schön. Da schließt sich natürlich auch so die Frage an, wohin geht's denn in der Zukunft mit dem Weingut? Klar, die nächste Generation ist jetzt schon dran. Nichtsdestotrotz merkt man ja auch, dass da bei Ihnen auch noch eine starke Leidenschaft vorhanden ist und dass Sie da fürs Thema total brennen. Haben Sie denn auch gemeinsam dann mit Lukas so eine Vision, wo es hingeht?
Also das ist jetzt die Vision des Lukas entwickeln. Mhm. Da will ich mir auch gar nicht so sehr einmischen. Wenn ich jetzt so die Tendenz sehe, tut sich der Wein ja nicht ganz so leicht. Also weltweit hat der Wein ein Problem. Was gut ist, dass der Alkoholkonsum zurückgeht. Wir wollen auch nicht Umsatz um jeden Preis, sondern wir wollen das Kulturgut Wein pflegen. Also momentan geht es eher mal, es gibt immer Phasen, da wächst man. Das ist wie auf der Autobahn, wenn Stau ist, dann nützt es nichts, sich aufzuregen, weil man jetzt steht. Dann muss man sich dem Verkehrsfluss anpassen, das machen wir jetzt. Und dann fährt man halt ein bisschen langsamer und wenn die Autobahn frei ist, dann kann man wieder mal Gas geben.
Ja.
Momentan sind wir eher im Stau, so würde ich das jetzt mal sagen. Und wir haben jetzt auch das Weingut ein bisschen verkleinert, haben Dinge zurückgefahren. Es kommt nicht mehr auf die Menge an, die wir produzieren, sondern die Werthaltigkeit auch mit den Kunden. Wir legen Mehrwert jetzt auf die Beziehungsebene mit unseren Kunden. Mhm. Wir kommunizieren mit unseren Kunden. Deswegen der Wert der Kommunikation.
Mhm. Also auch mehr Fokus vielleicht auf bestimmte Lagen, mehr Fokus auf bestimmte Rebsorten, um dort einfach dann noch die Qualität vielleicht sogar noch auf den Punkt genauer zu bringen und das dann letzten Endes, Sie haben es ja gerade so schön gesagt, dann auch zu kommunizieren, für was man steht als Weingut.
Richtig. Und also da bringen Sie es wirklich auf den Punkt. Das ist jetzt Philosophie von Lukas. Seitdem er da ist, bekommen die Weinberge und die Weine mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Durch mein Ehrenamt, da hat man nicht immer so viel Zeit. Da geht es manchmal zwischen Tür und Angel. Und jetzt bekommen die Weine recht viel Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und er hat halt auch durch sein Studium in Geisenheim und seine Praktika, die er gemacht hat, unheimlich viel gelernt. Und das wendet er hier an und ist wirklich ein ganz leidenschaftlicher Önologe. Ist nicht so laut wie ich. Also ich kommuniziere gerne. Mein Sohn, der sagt sich, also so wie ich mir das jetzt in meinem Alter wünsche, ne, wenn man jung ist, da redet man ja manchmal schneller, wie man denken kann. Ja, das macht mein Sohn nicht. Wenn man älter ist, dann sagt man sich, wenn ich was sage, muss das Gesagte besser sein, als wenn ich nichts gesagt hätte. Und so spricht mein Sohn.
Ja.
der sagt nur dann was, wenn er wirklich was zu sagen hat. Finde ich klasse. Und wenn er es sagt, dann sitzt es. Und wenn er es macht, ist ein Steinbock. Steinböcke sind sehr gewissenhaft und sehr genau.
Ja.
Und das spürt man jetzt am Wein und das will er.
Ja. Das ist ein schöner Ausblick in die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Steinmann, für Ihre Zeit und diese tollen Einblicke auch in das ja, historische Familienweingut. 100 Jahre, ne? Also das ist ja schon fantastisch. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und vielen Dank für diese schönen Fragen, die Sie gestellt haben. Dadurch habe ich mir leicht getan zu antworten.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.